Hallo, ihr hört Reingehen, den Podcast zur Wochentanz. Immer samstags sprechen wir hier über die bewegendsten Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Ich bin Stefan Hunglinger und in dieser Folge geht es um die Schule. Eine Schule, wie die AfD sie sich vorstellt, und um eine Schule des Glücks. Die AfD bewirtschaftet die Unzufriedenheit im Land und erreicht damit Spitzenwerte in den Umfragen. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt könnte sie die stärkste Partei werden. Wie können sich die demokratischen Institutionen auf den Worst Case einer Machtübernahme vorbereiten? Wie kann man die Schulen vor Übergriffen schützen? Dazu haben Konrad Letschko und andere Taz-Kolleginnen recherchiert. Glück als Schulfach? Was erstmal wie eine weltfremde Utopie klingt, ist längst Realität an manchen Schulen. Wie der Glücksunterricht konkret aussieht und warum er alles andere als unpolitisch ist, davon berichtet meine Kollegin Katharina Feder. Das sind die Geschichten der Woche. Neben mir sitzt jetzt Konrad Letschko. Schön, dass du da bist, lieber Konrad.
Ja, danke für die Einladung.
Konrad, du arbeitest als Redakteur im Ressort Reportage und Recherche der Taz und bist unser Experte für alles, was Extremismus und innere Sicherheit angeht. Und deswegen müssen wir heute über Sachsen-Anhalt reden. Da wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die rechtsextremistische AfD liegt in Umfragen bei über 40% und wäre damit die stärkste Kraft in diesem Bundesland. Und das sorgt für Panik bei den PolitikerInnen, die sich mit innerer Sicherheit befassen. Der SPD-Innenminister von Thüringen, Georg Mayer, warnt vor einem Staatsstreich in Sachsen-Anhalt. Und der CDU-Innenminister von Hessen sprach sich für Vorbereitungen bei Eintritt des Worst-Case-Szenarios aus. Jetzt würde ich dich gerne fragen, was ist denn dieses Worst-Case-Szenario in Sachsen-Anhalt?
Das weiß man natürlich jetzt noch nicht so genau, aber man kann es inzwischen relativ gut ablesen an dem, was die AfD selbst in ihrem Regierungsprogramm, wie sie es in Anführungsstrichen nennen, vorgibt. Also das ist tatsächlich wie so ein rechter Fiebertraum, ein Kulturkampf von rechts, den sie da bis ins Detail eigentlich ausformuliert. Vor allen Dingen angefangen im Migrationsbereich, also sie wollen eine Abschiebeoffensive, sie wollen eine Lagerunterbringung für Geflüchtete, sie wollen das Kirchenasyl stoppen, sie wollen aber auch im Kulturbereich eine Deutschdenken-Kampagne, es sollen antideutsche Kunst- und Kulturprojekte gestrichen werden. Es wird die Erinnerung an den Nationalsozialismus relativiert, es lässt sich auf den Schulbereich übertragen, wo die Wahlfreiheit wegfallen soll und wo es Heimatkundeunterricht geben soll, Attacken an den Unis auf Gender Studies, Abschaffung der Landeszentrale für politische Bildung, Kündigung der Rundfunkstaatsverträge. Also wir haben das mal durchgeguckt, man kann sich das für alle Bereiche anschauen und das ist wirklich eine radikale Umkrempelung, die die AfD davor hat und deswegen sind diese Panikäußerungen der Innenminister nicht ganz unberechtigt.
Es wird viel berichtet in der Taz, aber auch in anderen Medien und jetzt möchte ich einmal so selbstkritisch und ketzerisch vielleicht fragen, starren wir da nicht ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange und geben der AfD schon im Vorhinein mehr Macht, als sie real hat?
Das ist eine gute Frage, das sollte man nicht tun. Die AfD tönt gerne, dass sie Wahlsiege und eine blaue Welle machen wird. Dem ist nicht immer so, wir hatten das zuletzt auch in der Taz abgebildet bei so Kommunalwahlniederlagen seit Jahresbeginn, wo die AfD von gut 20 Wahlen nur eine einzige gewinnen konnte. Aber wenn man sich das anguckt, was sie da vorhaben, wenn man anschaut, was das für Folgen hätte, wenn sie tatsächlich das umsetzen, wenn sie beispielsweise das Innenministerium hätten und den Verfassungsschutz, wo sie Einblicke in V-Leute, hochsensible Sicherheitsinformationen, wo sie Daten an Russland weiterreichen könnten. Also wenn man sich die ganzen konkreten Sachen ansieht, dann sieht man, okay, das besteht Grund zur Sorge und nicht alle, so ist jedenfalls mein Eindruck, war dieser Ernst der Lage bisher so bewusst. Es kommen jetzt diese Stimmen der Innenminister. Andere haben das erstmal so, scheint mir, auf sich zukommen lassen. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht schlecht, mal zu zeigen, okay, was könnte konkret da sich ändern, auch auf Landesebene? Und was würde das bedeuten? Man sieht, es gibt offene Briefe in der Kultur. Es gibt jetzt Stimmen der Kirchen, die sich dagegen aussprechen. Also dieser Ernst der Lage, was da passieren könnte, wird jetzt doch von mehr Leuten erkannt. Und es ist, glaube ich, nicht schlecht, mal zu zeigen, was kann das konkret bedeuten, ohne dass wir sagen, es wird genauso kommen und ohne dass wir außer Acht lassen, dass auch viele Leute auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern da noch Widerstand leisten.
Ihr habt da im Ressort Reportage Recherche gleich losgelegt und im Detail recherchiert, was in den demokratischen Institutionen Worst Case bedeuten würde, aber auch, wie sich die Institutionen vorbereiten könnten. Du hast diese Recherche koordiniert. Lass uns doch mal zwei Beispiele vielleicht rauspicken. Du hast es schon angesprochen, die Landeszentrale für politische Bildung. Warum muss die sich sorgen, dass die AfD an die Macht kommt?
Ja, die ist tatsächlich eine der Institutionen, die die AfD ganz offensiv in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen ins Visier nimmt.
Warum ist das so?
Die schmähen sie als linke Indoktrinationsanstalt, als Spinne im Netz von linksextremen Vereinen, wie sie sagen. Die Vereine werden auch benannt, das ist Miteinander e.V. und andere. Also sie benennen ganz klar Personen und Institutionen, die sie quasi ins Visier nehmen wollen. Und sie sagen in dem Programm, sie wollen diese Landeszentrale abschaffen in der jetzigen Form. Und zwar wollen sie sie nicht nur abschaffen, sondern sie wollen sie ersetzen mit einem Landesinstitut für staatspolitische Bildung und kulturelle Identität. Also auch da zeigt sich wieder dieses Kulturkämpferische von rechts, was sie da vorhaben, diese Einengung und eine ganz andere Ausrichtung.
Du hast mit dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung gesprochen. Wie sieht der denn die Lage und seine Lage auch?
Der ist sich bewusst, ob dieser Angriffe. Das ist Mike Reichel ist eigentlich ein grundsolider SPD-Mann, also kein Radikaler, wie die AfD das darstellt. Er sagt, er wird da nicht vorzeitig die Flinte ins Korn werfen, sondern er wird weitermachen. Es ist gerade jetzt wichtig, Haltung zu zeigen. Und dann wird man sehen, was passiert. Er rechnet durchaus damit, dass er ausgetauscht werden könnte, dass auch andere ausgetauscht werden könnten. Aber er sagt, nein, wir machen weiter. Und wir werden immer, wo es Direktiven von oben geben wird, werden wir auf die Rechtslage verweisen, werden wir darauf verweisen, dass die Arbeit der Landeszentrale in den letzten 35 Jahren pluralistisch war, dass sie das laut Rechtslage auch weiter sein muss. Und darauf wird man pochen. Es gibt für Beamte auch in anderen Verwaltungen ja die Option zu remonstrieren, wie man sagt. Also
das ist ein Wort, das ich gelernt habe durch eure Recherche und das mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung macht. Kannst du uns einmal erklären, was Remonstration heißt?
Genau, also wenn ich als Angestellter, als Beamter in dem Verwaltungsapparat der Auffassung bin, dass mir angeordnete Aufgaben der Rechtslage widersprechen, dann habe ich die Möglichkeit, darauf hinzuweisen und zu sagen, ich führe das nicht aus, denn es verstößt gegen das Gesetz. Das kann man machen, das kann man so anzeigen und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, eben Widerstand zu leisten. Es kann am Ende immer noch kommen, dass dann von oberer Ebene das dann wieder gekippt wird, aber man kann sich so zumindest Dinge, den Widerstand artikulieren, Dinge aufhalten und klar machen, hier werden Grenzen überschritten.
Wenn Recht zum Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, hat Petra Kelly mal gesagt.
So kann man das aufsehen, genau. Und er hat es nicht so explizit gesagt, aber es war klar, sie werden diese Rechtslage einfordern, egal auf welcher Ebene, auch wenn er mal nicht da sein werde. Aber er hat mir schon auch gesagt, er ist natürlich in großer Sorge, auch in Angst, was für ein Geist da einkehren könnte. Sie haben jetzt tatsächlich 35 Jahre seit der Wende eben solche freie Arbeit machen können und das sieht er jetzt in akuter Gefahr.
Schauen wir uns noch einen anderen Bereich an, die Schule nämlich. Die AfD möchte die Schule umbauen. Bildungspolitik wird in den Bundesländern entschieden. Da hätte die AfD, eine AfD-Regierung, also viel Einflussmöglichkeiten. Wie sähe denn eine Schule im Sinne der AfD in Sachsen-Anhalt aus?
Genau, also dieses Stichwort Länderebene ist wichtig, weil wir haben geguckt, was können die jenseits aller großen Proklamationen wirklich im Land verändern? Und Schule wäre ein Bereich, denn es ist Bildungspolitik. Und auch da werden sie sehr detailliert. Also sie sagen, es sollen vor den Schulen nicht mehr Regenbogen fahren, sondern Deutschlandflaggen hängen. Es soll ein Heimatkundeunterricht stattfinden. Es soll eine Erziehung im Geiste der Liebe zur Heimat und dem deutschen Volk stattfinden. Die Klassen würden ganz anders aussehen. Also Geflüchtete wären in Sonderklassen, Menschen, Kinder mit Behinderungen wären wieder zurück in Förderschulen. Dieses Inklusionskonzept würde aufgehoben. Andere Schüler wären gar nicht mehr vor Ort, denn sie wollen die Schulpflicht aufheben und auch einen Heimunterricht wieder ermöglichen. Es würden Schulsozialarbeiter wegfallen, weil die AfD sagt, wenn es intakte Familien gibt, braucht man die nicht. Stattdessen würden dann eher Bürgerwachen dafür Sicherheit auf den Schulhöfen sorgen. Es würde Russischunterricht wieder gestärkt und eingeführt. Ein Austausch auch mit Schulklassenfahrten nach Russland wieder stattfinden. Also das sind alles ganz konkrete Ideen, die ihnen vorschweben, auch bis hin zum Geschichtsunterricht, wo man auch ahnen kann, wohin das geht. Nämlich wirklich wieder 19. Jahrhundert wollen sie hervorheben, die Nationenwerdung Deutschlands. Und dann weiß man ja, welches Kapitel dann wahrscheinlich eher weniger eine Rolle spielen wird. Und das ist schon sehr massiv und macht auch da vielen Angst.
Und was sind Mittel und Wege, wie sich die Schulen vorbereiten könnten oder Schulämter auch vorbereiten könnten?
Das wird, wie gesagt, wahrgenommen. Die Möglichkeiten sind da insofern begrenzt. Man muss schauen, was am Ende wirklich verfassungsrechtlich geht. Also gerade beispielsweise dieser Punkt Aufhebung der Schulpflicht, das ist nicht, wird nicht so ganz einfach durchzusetzen sein. Das kann auf einen Rechtskampf hinauslaufen. Wir haben mit den Lehrergewerkschaften gesprochen, wo viele sagen, sie haben Sorge, dass wenn es wirklich so kommt, Lehrer und Lehrerinnen dann das Land verlassen. Auch der Spitzenkandidat der CDU, Sven Schulze, hat vor einem Schulsterben gewarnt. Das könnte dann auch so eine Folge haben, dass es tatsächlich dann so einen Exodus gibt, was natürlich auch fatal wäre. Und wir haben die Ebene der Kultusministerkonferenz. die da möglicherweise Einfluss nehmen können, aber eben auch nur begrenzt, weil eben Ländersache. Aber zum Beispiel so eine Frage, wie viel ist das Sachsen-Anhalt-Abitur dann noch wert oder wird das entwertet? Das ist durchaus, können alles Folgen sein, die dann im Raum stehen und die dann einen Druck entfalten, aber möglicherweise dann auch erst im Nachgang.
Im besten Fall bleibt das alles ein Worst-Case-Szenario. Was sind denn Mittel und Wege, wie man noch Einfluss nehmen kann auf diese Wahl, vielleicht auch außerhalb von Sachsen-Anhalt?
Das ist auch in den Recherchen schon aufgefallen, wie viel doch Engagierte unterwegs sind, die sagen, doch, wir sehen das noch nicht verloren, wir wollen das Ruder noch rumreißen. Das ist zum einen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, wo noch Demonstrationen, Plakataktionen, vieles stattfinden soll. Wir sehen es aber auch bei den Verbänden. Die Kirchen haben sich positioniert. Es gab offene Briefe von diversen Kulturinstitutionen, die gesagt haben, wir wollen keine völkische, rechtsnationale Kulturpolitik in dem Land. Das widerspricht allem, was wir haben. Wir haben gesehen, dass immerhin der Landtag, anders als beispielsweise in Thüringen, gemerkt hat, okay, wir können handeln und haben noch in der Aprilsitzung die Landeszentrale für politische Bildung, haben denen eine Existenzgarantie ins Gesetz geschrieben, haben gesagt, die darf nicht abgeschafft werden. Das ist so fundamental wichtig, politische Bildung, dass ein Land das eine Landeszentrale unterhalten muss. Also es gibt gewisse Vorkehrungen, es gibt Aktivitäten. Die Parteien sind jetzt aber auch gefordert, die anderen Parteien jenseits der AfD eben diesen Wahlkampf, diese Erzählung der AfD eben nicht nur so laufen zu lassen, sondern zu kontern und zu sagen, warum es gut wäre, wenn sie in die Regierung kommen, wenn sie die Politik da gestalten können.
Vielen Dank, Konrad. Ihr habt euch noch viele weitere Institutionen angeguckt, zum Beispiel die Polizei, den Verfassungsschutz. All das kann man nachlesen in der Wochentaz und bald auf taz.de. Jetzt aber ist es Zeit für die Überraschung, die das Gesellschaftsteam der Wochentaz jede Woche vorbereitet.
Das Ding der Woche.
Du findest das Ding der Woche hier in diesem Umschlag. Vielleicht möchtest du den einmal aufreißen und gucken, was sich da drin verbirgt.
Oh, den habt ihr aber gut zugeklebt.
Reiß ruhig
so,
auf.
Ich reiß einfach auf, oder? Und was kommt da zum Vorschein? 4 Würste in einer Bratpfanne. Wo mir noch nicht sofort klar ist, warum das Ding der Woche ist. Es scheinen mir möglicherweise vegetarisch-vegane Würste zu sein.
Damit hast du vollkommen recht. Und aber kannst du dir vorstellen, warum die das Ding der Woche geworden sind, diese veganen Würstchen?
Nein, tatsächlich nicht. Hilf mir auf die Spur oder gib mir einen Tipp.
Diese Woche kam eine Statistik raus, die zeigt, dass zum ersten Mal seit Jahren die Produktion von Fleischersatzprodukten, also veganen Produkten, wieder zurückgegangen ist in Deutschland. Jahrelang ist es angestiegen. Jetzt ist es erstmal wieder so, dass wieder mehr Fleisch gegessen wird. Und ich muss sagen, das deckt sich schon auch tatsächlich mit meinem persönlichen Eindruck, weil in meinem Umfeld ist es auch so, dass irgendwie seit einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder mehr und mehr Leute Fleisch essen. Ich weiß nicht.
Ich bemerke das auch in so Wellenbewegung. Bei mir selbst ist es andersrum. Aber die AfD dürfte wahrscheinlich mit so einem Trend eigentlich ganz zufrieden sein, denn auch das ist ein Bereich, wo sie sagen, Alice Weidel hat das ja mal ganz explizit gesagt, ich lasse mir das Schnitzel nicht wegnehmen, womit sie, glaube ich, ganz happy werden. Schade.
Ja. Ich danke dir vielmals, dass du da warst, Konrad. Bis zum nächsten Mal.
Gern geschehen.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Jetzt ist Katharina Federl hier im Taz-Podcast-Studio. Hallo Katharina.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Katharina, du beschäftigst dich im Zukunftsteam der Wochentaz viel mit Gesundheitsthemen, aber auch damit, was bei der Inklusion besser laufen kann oder in der Pflege zum Beispiel. Für die aktuelle Wochentaz hast du dich aber mit etwas ganz anderem beschäftigt, mit dem Glück nämlich und mit der Frage, ob man das Glück in der Schule lernen kann. Und vielleicht vorweg erstmal die Frage, wie glücklich bist du denn heute, Katharina? So 1, weil die AfD in den Umfragen so stark ist, oder so 10, weil du im Rheingehen-Podcast zu Gast bist?
Die schwierigste Frage zuerst. Ja, ganz schwierig zu beantworten. Ich bin heute auf jeden Fall nicht mit einem strahlenden Lächeln aufgewacht, weil meine Nachbarskinder mich um 6 Uhr geweckt haben und ich gerne noch 2 Stunden weitergeschlafen hätte. Und das hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber darum geht's ja auch gar nicht beim Glück, wie ich herausgefunden habe. Das wird ja später noch Thema sein wahrscheinlich. Deshalb, ich würde mal sagen, so eine solide 7.
Und du sagst es ja schon, Glück ist nicht unbedingt immer mit einem Lächeln aufzuwachen. Wovon reden wir denn überhaupt, wenn wir von Glück sprechen?
Genau, also wenn wir uns mit der positiven Psychologie, die heißt ja auch Glücksforschung, beschäftigen, unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Arten von Glück. Die haben relativ komplizierte Namen. Das ist einmal das hedonische Glück und einmal das eudaimonische Glück. Und mit dem hedonischen Glück ist gemeint, dass ich möglichst viele positive und möglichst wenige negative Emotionen empfinde. Also es geht darum, Freude und Genuss zu maximieren und Schmerz und Leid möglichst zu vermeiden.
Das Wort, das man kennt, ist Hedonismus. Das gehört dazu, oder?
Genau. Ich habe auch tatsächlich in dem Text ganz, ganz lange hedonistisches Glück geschrieben, bis dann die Interviewpartnerin das verbessert hat. Das heißt auf jeden Fall hedonisches Glück, aber hat damit zu tun, genau. Und da wäre das Ziel schon jeden Tag mit, also nicht mit einem Lächeln aufzuwachen, aber möglichst viel zu lachen und Glück zu empfinden. Das interessantere Glück oder das Glück, um das es auch in meiner Geschichte geht, ist das eudaimonische Glück, das ist sozusagen das Gegenstück dazu. Und das soll auch im Glücksunterricht gestärkt werden. Und da geht es eben nicht darum, möglichst viele schöne, glückliche Momente zu sammeln, sondern eher um sozusagen ein Bewusstsein dafür, was die eigenen Stärken sind, welchen Sinn ich im Leben habe und welchen Beitrag ich zur Welt leisten kann. Genau, und in der Forschung wird das eudaimonische Glück auch oft mit sowas wie Lebenszufriedenheit oder Erfüllung beschrieben.
Und darum geht es dann quasi auch im Schulfach Glück. Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, zum Schulfach Glück zu recherchieren?
Ja, das ist so eine bisschen längere Geschichte. Ich glaube, es war Anfang dieses Jahres. Da ging ja die Meldung in den Medien rum, dass die schriftliche Division in vielen Teilen Deutschland abgeschafft werden soll.
Was ist das?
Die schriftliche Division, oh Gott, jetzt fragst du mich Fragen. Also, weißt du noch, früher in der Schule, da stand dann sowas wie 5473 durch 12 gleich. Und dann hat man das so quasi in so ganz komplizierten Rechenwegen runtergebrochen, um irgendwann zu dem Ergebnis zu kommen. Super lebensfern und das soll irgendwie, aber wirklich, also mit dem Thema, das ist das, also mit dem Thema habe ich mich nicht beschäftigt. Okay. Ich habe mich mit dem Glück beschäftigt.
Die soll ja auch abgeschafft werden.
Genau, ist eh egal. Parallel dazu bin ich auf eine ehrenamtliche Initiative gestoßen, die Menschen aus verschiedenen Berufen, also Schreinerinnen, Physiotherapeuten und so weiter, in Klassen einlädt, um Freistunden zu füllen. Hat auch nichts mit Glück zu tun, aber daraufhin habe ich mir eben die Frage gestellt, tut gerade Schule viel dafür oder insgesamt etwas dafür, um Schüler besser auf das Leben da draußen vorzubereiten? Also verändert sich da gerade viel? Und damit in Zusammenhang steht eben auch die Frage, welche Rolle das Schulfach oder also generell neue Schulfächer, aber vor allem auch das Schulfach Glück einnehmen kann und inwiefern die Entwicklung von Kindern beeinflusst werden kann.
Und wie hat das eigentlich angefangen? Also wer ist auf die Idee gekommen, Glück in der Schule zu unterrichten? Was steht da am Anfang?
Das ist ein Heidelberger Direktor gewesen namens Ernst Fritz Schubert. Der lebt auch noch. Der ist jetzt fast 80, also in Rente. Und der hat das Fach 2007 schon an seiner Schule eingeführt, weil er die Beobachtung gemacht hat, dass der klassische leistungsorientierte Unterricht laut ihm das Wohlbefinden der Schüler kaum stärkt, sondern eher schwächt. Genau, und daraufhin hat er das eingeführt. Das lief wohl gut. Und 2 Jahre später hat er dann das Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg gegründet, das bis heute eben Fortbildungen und Seminare zu dem Thema gibt. Und dort werden eben auch Lehrkräfte zu Glückslehrkräften ausgebildet.
Du hast dich nicht nur theoretisch mit dem Ganzen beschäftigt, sondern bist auch als Reporterin an eine Schule gegangen, die nach diesem Institut Glück unterrichtet. Was hast du denn an dieser Berliner Schule erlebt als Reporterin?
Genau, ich war in der Berthold-Otto-Schule. Das ist eine staatlich getragene Privatschule in einer sehr wohlhabenden Gegend im Westen Berlins. Und da war ich in der 5. Klasse. Privatschule bedeutet auch, dass sie sich leisten können, nur 13 SchülerInnen in einer Klasse zu haben, okay, was den Unterrichtsbesuch sehr angenehm gemacht hat, würde ich sagen. Also ich kannte dann irgendwann alle mit Namen und wir konnten uns auch viel unterhalten miteinander. Genau, die Kinder waren so ein bisschen laut und ja aufgeregt, Einerseits wegen uns natürlich, aber auch, weil sie einen wichtigen Mathe-Test geschrieben haben, 2 Stunden vorher. Und deshalb hat die Lehrerin mich schon vorgewarnt, so, wir müssen auch nicht die 2 Stunden voll machen. Wir können dann auch einfach mit den Kindern rausgehen nach einer Stunde, wenn wir merken, es ist zu buselig. Es hat dann aber relativ gut geklappt und die Übung an diesem Tag war der sogenannte Klassenglücksbaum.
Was ist das?
Also es ist relativ simpel. Die Lehrerin hat einen Baum aufgemalt und ihn dann an die Tafel gepinnt und hat den Kindern, also die standen alle in einem Stehkreis. Genau, und dann wurden 2 Fragen hintereinander gestellt. Also einmal, was macht ihr als Klasse gerne? Und dann sollte nacheinander jedes Kind halt sagen, was er oder sie denkt, was die Klasse gerne macht. Und wenn die anderen Kinder zustimmen, dann sollten sie 1 oder 2 Schritte nach vorne gehen. Das heißt, die Kinder, die einverstanden waren mit diesem Begriff, die haben dann in der Mitte gekuschelt und die anderen standen außen. Genau, das war die erste Frage. Die zweite Frage war, was macht dich persönlich so richtig glücklich? Also einmal Fokus auf Klassengemeinschaft, einmal Fokus auf subjektives Glück. Und die Aktivitäten und Dinge, bei denen die Kinder besonders euphorisch waren, also bei denen sie in die Mitte gestürmt sind, das war sowas wie Theos Hund oder Fußball. Obwohl bei Fußball da haben sich dann die Geister geschieden, ob Hertha BSC oder Union Berlin. Das war dann, wurde heiß diskutiert. Jedenfalls wurden genau die Dinge und Aktivitäten, die viel Zuspruch bekommen haben, auf kleine Zettel geschrieben und an den Klassenglücksbaum dran gehängt. Und das Ziel dieser Übung ist es halt, die Aufmerksamkeit gezielt auf positive und stärkende Erfahrungen der Klasse zu lenken und auch aufzuzeigen, vielleicht weicht das, was ihr als Klasse gerne macht, gar nicht so sehr ab von dem, was jeder Einzelne von euch als Glück empfindet.
Alright, und was ist mit negativen Emotionen? Jetzt liegt der Fokus da auf dem Positiven, aber lernt man da im Glücksunterricht auch mit umzugehen oder wo finden die ihren Platz?
Auf jeden Fall, also ich hatte auch ein Vorgespräch mit den 2 Glückslehrkräften dieser Schule und die haben auch an ein paar Stellen erwähnt, es geht explizit nicht darum, mit toxischer Positivität eine Depression zu heilen sozusagen, sondern negative Emotionen finden genauso Platz wie positive und der Glücksunterricht soll eben auch ein Ort sein, wenn zum Beispiel Mobbing auftritt in der Klasse oder wenn Familienmitglieder eines Schülers, einer Schülerin gestorben ist oder im Krankenhaus liegt oder so, dass man, wenn dieses Kind natürlich möchte, wenn es davon erzählen möchte, dass da einfach Platz eingeräumt wird, was ja in anderen Fächern nicht so ist.
Jetzt hast du schon gesagt, das war eine Privatschule, die du besucht hast. Wie ist das Glücksunterricht? Muss man sich das leisten können? Ist das so, wie man es manchmal auch über die Waldorfschulen sagt, halt so was für sehr eher privilegierte Leute? Oder wie weit verbreitet ist dieser Unterricht eigentlich?
Genau, ich war da anfangs auch eher skeptisch, gerade weil ich eben halt dann die Zusage von dieser Privatschule bekommen habe, wo man auch, also das will ich auch dazu sagen, der Monatsbeitrag kostet da 220 Euro. Für einkommensschwächere Familien reduziert er sich auf 98, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall so, dass Methoden, die dort praktiziert werden, an vielen anderen Schulen nicht funktionieren. Einfach weil die Klassen größer sind, die Überforderung dementsprechend größer und so weiter. Was man aber auch sagen muss, ist, dass ein Großteil der Schulen, an denen Glücksunterricht heute schon etabliert wurde oder zumindest mal ausprobiert in irgendwelchen AGs oder Pilotprojekten, dass die staatlich sind.
Okay.
Das heißt, genau, also Glücksunterricht ist kein Privatschulending und der wird zum Beispiel an staatlichen Schulen oft auch in andere Fächer wie Gesellschaftslehre oder Ethik integriert. Also es klappt auch offensichtlich an staatlichen Schulen.
Jetzt könnte man aus linker Perspektive vielleicht auch ein bisschen kritisch fragen, ist das nicht alles ein bisschen esoterisch und vielleicht auch unpolitisch? Ist es manchmal vielleicht gar nicht schlecht, auch mal richtig unglücklich zu sein, unzufrieden zu sein, wütend zu sein, damit sich Dinge halt auch verändern? Was hilft mir das, wenn ich alles quasi den Fokus nur auf das Positive lege?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, finde ich. Und die habe ich auch der Glücksforscherin, mit der ich gesprochen habe, Judith Mangelsdorf, gestellt. Genau, und sie hat, wie ich finde, eine sehr schlüssige Antwort gegeben, weil sie eben gesagt hat, man muss hier eben stark differenzieren. Zum einen gibt es natürlich eine Unzufriedenheit, die einen politischen Wert haben kann oder hat und die dafür sorgen kann, dass Menschen aktiv werden, die sich gegen Ungerechtigkeiten der Welt auflehnen. Und zum anderen gibt es eben eine Unzufriedenheit, die stark instrumentalisiert wird von der Politik. Da hat sie die AfD angesprochen, ohne die AfD zu benennen. Das fand ich ganz spannend, weil sie eben gesagt hat, es gibt viele Menschen und auch ganze Parteien, die anderen Menschen erklären, dass es einen bestimmten Grund für ihre Unzufriedenheit gibt. Und da werden dann als Gründe Migranten aufgeführt oder die Regierung oder die Eliten oder was auch immer. Und man selbst bietet sich dann als Alternative an und sagt, wenn wir uns jetzt dagegen stellen, deine Unzufriedenheit ist berechtigt, sei weiter unzufrieden und wir machen jetzt was dagegen, dass wir glücklich werden und dass die da oben nicht mehr da sind oder uns nicht mehr unzufrieden machen können. Und das benennt sie halt als ganz großes Problem, weil schürt man nicht nur Unzufriedenheit, sondern gleichzeitig Wut, ist halt gesellschaftliche Polarisierung die direkte Folge. Genau, und deshalb ist ihre Lösung sozusagen, oder benennt sie als eine Lösung, dass man die eigene Unzufriedenheit nicht vereinnahmen lassen sollte und nicht aus blinder Wut handeln sollte, sondern eben mit ein bisschen Abstand.
Also wäre so ein Glücksunterricht vielleicht auch für Erwachsene ganz sinnvoll?
Also ich würde mich gern mal einmal die Woche in den Glücksunterricht setzen, hier in der Taz.
Katharina, ich danke dir vielmals, dass du hier warst und wünsche dir noch einen eudaimonisch glücklichen Tag.
Dir auch.
Tschüss.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die ausführlichen Texte zu dieser Folge findet ihr am Kiosk in der gedruckten Wochentaz. Darin findet ihr auch weitere spannende Geschichten. Zu den Folgen des Iran-Kriegs etwa. Oder zur Frage, warum die Bundesländer eigentlich abgeschafft gehören. Lesen könnt ihr uns auch im Netz. Taz.de hat keine Paywall. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das tun über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz-Zahlig. Den Link findet ihr in den Shownotes. Hass wollen wir nicht, aber wenn ihr Lob, Kritik oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Für den Schnitt möchte ich Daniel Fromm danken, Marie Frank für die Koordination der Taz-Podcasts, danke an Nikolai Kühling für die Musik, danke an Sima Ibrahimi und Lisa Schwedek für das Cover. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Jetzt, nee, ich habe dich gar nicht vorgestellt. Das fehlt natürlich. Sorry. Nee, nochmal. Alright.
Das war's, oder?
Das war's schon.